Sicher.
Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo, hallo. Es ist Montag, 3. November 2025. Es ist 20.04 Uhr und wir sitzen heute gemeinsam beisammen, allerdings nicht in der Altstadt, sondern wir sind heute rausgefahren nach Hahnheim zum Bene, den ich damit begrüße als Gastgeber.
Guten Tag, hallo. Es freut mich sehr, dass ihr mal wieder bei mir seid.
Und mit uns meint er unter anderem mich. Mein Name ist Jan Budde und Felicitas Budde. Hallo.
Hallo, wir haben uns überlegt, wir brauchen nach diesen Wochen Mainz 05 einfach achtpfotige Unterstützung von unseren Animals, Support Animals, die sich hier gerade über unseren Köpfen ein bisschen kabbeln und uns ein bisschen ablenken. Aber wir brauchen das einfach, so ein bisschen samtpfotige Unterstützung in den harten 05er Zeiten.
Ein Therapietier, wenn wir doch schon zwei davon haben, dann reichen die doch auch für drei Leute.
100%, also das ist auch… wirklich, diese Katzen sind auch, die teilen da gerne ihre Gefühle und die kommen dann gern zu allen Leuten, die zu Besuch da sind. Dementsprechend passt das ganz gut. Vor allem, da ich mir ja nur wegen dieser schweren Zeit überhaupt erst eine zweite Katze zugelegt habe.
Ach, es ist wirklich, ja, dieses Spiel gegen Werder, das war wie ein Flock ins Herz, dieses 1-1. Und damit sind wir beim Thema Flocks.
Wow, Jan.
Aber geile Überleitung.
Willst du noch einen Halloween-Witz machen?
Den wollte ich eigentlich machen, den hast du mir jetzt versaut, aber ja, Flocks, es ist ein Riesenthema.
Keine pfeilförmigen Flocks, jedenfalls einseitig.
Ja, einseitig, aber es betrifft die Rückennummern und zwar die Nummer 1. Die ist nämlich ausverkauft.
Es ist absolut verrückt. Ich wollte mir einen Dominic Core-Flock machen auf mein Conference League-Trikot und musste feststellen, es gibt keine Einsen mehr. Also wer auch immer von euch alle Einsen gekauft hat, gib die ab.
Ich glaube ja ganz ehrlich, Mainz 05 wollte ein bisschen vorbeugen. Nach der Aussage von Dennis Undaff dachten sie sich jetzt kein Öl ins Feuer gießen, erstmal kein Chor mehr flocken, ja, keine 31 mehr rausgeben. Wen kann man sonst da nicht mehr flocken? Ah, Amindo Sieb, scheißegal. Nadim Amiri können wir verkraften, ist egal. Wir sagen Hollerbach einfach,
flockt eh keiner.
So, deswegen erstmal keinen Dominic Chor mehr flocken.
Robin geht ja auch nicht. Naja, Quatsch, Lasse geht nicht, das ist schlecht. Jetzt ist die Frage, wann ist die 8 dann ausverkauft, weil das dann die nächste Nummer ist, glaube ich, die hoch im Kurs steht.
Es könnte tatsächlich sein, dass das die nächste Nummer ist. Ich werde morgen mal einen Versuch wagen im Fanshop und schau mal, ob ich mir irgendwas flocken kann. Vielleicht flocke ich mir auch einfach nur die 3 mit Dominic Chor und lasse einfach die 1 frei auf der Seite nebendran und mach das, hol das mal irgendwann nach.
Wo wir jetzt gerade schon bei der Sache sind, ich würde einmal kurz eure Meinung einholen. Was sagen wir zu der Aussage von Dennis Undaff?
Heu leise. Haben wir ja auch im Plakat eindeutig klar gemacht. Was soll das denn, so ein Spieler nach einem Spiel öffentlich anzuschwärzen? Also ich bin sowieso kein Freund davon, nach einem Spiel, was man gewonnen hat, sich nachträglich über einen Spieler so aufzuregen. Aber das ist ja einfach nur in die Kerbe des Narrativs nochmal reingehämmert, um einfach auch wirklich sicherzustellen, jeder Schiedsrichter in Deutschland sollte sich sicher sein, Dominic Chor braucht mindestens eine gelbe pro Spiel, sonst hat man keine anständige Leistung gebracht als Schiri.
Vor allen Dingen, da ja Stuttgart das mit Abstand schwerste Foul gespielt hat in diesem Spiel, Silvan Widmer von hinten so übel auf die Achillessehne gestiegen ist, wo ich mir dachte, ja, dafür haben wir auch schon Rot in der Bundesliga gesehen, es gab nur Gelb. Und sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, oh, der tritt uns alle kaputt, während du gleichzeitig probierst, den Elfmeter zu erschwalben. Ah, Dennis, eigentlich der geile Mülltüten-DFB-Kicker, ich brauche das eigentlich nicht, habe ich eigentlich auch nicht von ihm erwartet, fand den eigentlich immer grundsympathisch. Oh, war eine komplett unnötige Situation und ehrlicherweise finde ich aber auch, man muss sich jetzt nicht drüber aufregen. Alle haben jetzt mal ihren Senf dazugegeben und der Dennis, ganz ehrlich, petzt woanders.
Ja, mich nervt das einfach langsam, dieses ganze Thema da drumherum ist einfach ein Riesenfaktor, der mich einfach richtig auch belastet, weil natürlich, ihr habt schon recht, klar, jeder Schiri gibt Chor gelb, aber das bringt uns ja auch, auch wenn wir später nochmal in die Sendung reingucken, taktisch auch vor Herausforderungen. Das bringt uns, wir haben eigentlich im Grunde schon die ganze Zeit einen Spieler, der schon ab Spielbeginn vorbelastet ist, wo wir nicht wissen, ob der eine rote Karte bekommt. Und ich finde diesen ganzen Fokus und wie damit umgegangen wird, vor allem wie unkritisch diese Aussage gerade medial einfach weiterverbreitet wurde die ganze Zeit, finde ich richtig rufschädigend für Chor, der ja eigentlich ein ziemlich feiner Kerl ist, Großmütter aus dem Graben rettet. Und das finde ich einfach scheiße.
Weil du es gerade aber sagst, für was bekommt Chor gelb? Taktische Fouls, keine schweren Fouls. Und gerade diese Geschichte damals mit Elias Saad, der über ihn drüber springt und dann umknickt, war kein Foul von Chor, das ursächlich für die Verletzung von Saad damals gewesen ist. Deswegen, für was bekommt er gelb? Für taktische Fouls. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, Dennis Undaff hat genau das Gegenteil erreicht mit seiner Aussage. Wir hatten jetzt den guten Bart Stübner und der hat tatsächlich ein extrem gutes Spiel abgeliefert gegen Werder Bremen und der hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen und ich glaube, bei den Schiedsrichtern ist jetzt angekommen, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben, wenn jemand wie Dennis Undaff schon auf die Idee kommt, intellektuell da jetzt mal reinzugrätschen, dann haben wir es vielleicht übertrieben.
Ja, du sagst es schon richtig, man muss ja dann auch tatsächlich in den Zeiten, in denen wir gerade Fußball schauen, auch mal bemerken, wenn ein Schiedsrichter eine gute Leistung bringt, weil das tatsächlich der Ausnahmefall ist aktuell. Ja. Mir geht es aber auch darum, bei der Aussage von Dennis Undaff wird einfach völlig negiert, wie Chor die letzte Rückrunde gespielt hat. Da hat er nämlich keine Gelbe mehr bekommen und da hat er wirklich guten Fußball gespielt. Wir haben das auch letzte Saison in der Sendung thematisiert. Wann kommt es zu diesen gelben Karten von Dominic Chor, wenn wir hinten schwimmen, wenn wir in der Scheiße sind, dann putzt er aus und dann kriegt er halt die gelbe.
Ja, wobei die gelb-rote, die er in dieser Saison schon bekommen hat, eine falsche gelb-rote war, weil das taktische Foul eigentlich von Nadim Amiri ausgegangen ist. Das hätte nachträglich übrigens auch korrigiert werden müssen, finde ich. Naja, gut, so haftet es halt ihm an, der hat das Punktekonto voll. So ist das halt, kannst du ihn halt jetzt mal für ein paar Wochen nicht mehr flocken, aber demnächst hoffentlich dann wieder. Wobei ich es ein bisschen unangenehm finde, dass eine Eins einfach weg
ist. Beim Heimtrikot ist das, ne?
Das ist das, also soweit ich weiß, ist das das Conference League Trikot und das Heimtrikot. Und also ich finde das schon extrem schlecht geplant, dass das ausgeht. Vor allem zu Saisonstart, da sollte doch eigentlich noch alles da sein. Ich hab mittlerweile langsam das Gefühl, es ist ein Teil künstliche Verknappung, dass man Trikots vorbestellen muss und so weiter. Jetzt hängen die Conference League Trikots überall, jetzt kannst du sie nicht mehr flocken. Was ist denn da schiefgelaufen, bitte, in dem Bestellprozess? Was hat Jaco für große Probleme, Sachen bereitzustellen? Ich sag euch, Stuttgart hat keine Probleme, die Eins zu flocken. Weil bei denen sind die nämlich im Fokus. Und wir, die jetzt gerade so einen gewissen Hype haben, auch was Trikots angeht, bei uns skaliert das halt einfach nicht mit. Und ich finde, also man muss da halt auch, jetzt meinst du fünf, ich weiß nicht, wie die da involviert sind, aber Jaco sind diejenigen, die das zur Verfügung stellen müssen. Also meiner Meinung nach haben die da auch Scheiße gebaut in ihrer Lieferkette oder was?
Ich habe schon gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben einfach kollektiv im Sommer bei Mainz 05 alle geschlafen. In jeder Abteilung. Wirklich, ja. Haben einfach irgendwie eine Null vergessen bei der Bestellung der Einsen.
Ach du Scheiße, wir brauchen ja noch Einsen.
Aber ich glaube, das andere Thema ist natürlich, du kannst auch dann Thema optische Belastungssteuerung nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen, wenn du sagst, du flockst dir vom Auswärtstrikot die Eins auf das rote Heimtrikot mit dem schönen pinken Rand.
Es geht, also bei dem Trikot ist die Eins noch da. Ich habe auch schon überlebt, so Mix and Match, einfach so, wir finden die schönste Kombi.
Wer schon vier Rottöne auf dem Trikot hat, der kann ein Pink auch noch vertragen. Dann ist auch egal.
Ich kann das nicht mehr schocken.
Wow, es ist einfach so, ich habe wirklich mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gehört habe. Das ist wirklich, das ist so Mainz 05.
Und so Mainz 05 und irgendwie passend zu dieser momentanen Spielzeit war auch das Spiel gegen Werder Bremen. Und ich würde sagen, wir starten auch relativ zügig jetzt rein und ich würde sagen, wir haben eine interessante, aber perfekte Spielzusammenfassung für euch bereitgestellt.
Hallo und herzlich willkommen hier aus Mainz. Bene Mbene jetzt mit der Flanke, da wartet Lee in der Mitte, aber sogar Wara und zweite Chance, aber für die Mainzer, das ist nochmal Wittner, Tor!
Wenn der Bovi
Werder Bremen. Die holen sich jetzt aber den Ball. Schöner langer Pass. Und der eingewechselte Chinma. Und uiuiuiuiuiui. Das wäre beinahe der Ausgleich für Werder Bremen gewesen. Und Schuss im Tor. 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 Werder Bremen 1:1. Hanko Olsen köpft den erst raus. Aber dann sind die Bremer aufmerksam.
Und wenn der Bovida mal nicht wechselt, werd ich Fan von Wien Wiesbaden.
Ali Pup, bitte, bitte wechsel, Mo. Bitte, bitte, einfach einmal wechseln.
Und wenn der Bovida mal nicht wechselt, werd ich Fan von Wien Wiesbaden. Und wenn der Bovida mal nicht wechselt, werd ich Fan vom ersten FC Wien Wien Wiesbaden. Und wenn der Bovida mal nicht wechselt, geh ich überhaupt zum Fußball nicht mehr hin.
Mann, ey! Ey, da geh ich nimmer nuff geh ich da.
Ich möchte mich für den Ohrwurm entschuldigen.
Also, das ist aber hart gearbeitet, um Wiesbaden in den Rhythmus reinzubekommen.
Man muss dazu sagen, ich setze mich manchmal einfach so hin und schreibe irgendwas an Musik, wenn mir langweilig ist und deswegen haben wir eine relativ große Soundbibliothek inzwischen und immer, wenn wir irgendeinen Thementrenner brauchen, dann nehmen wir uns die Sounds und gucken, was habe ich da irgendwann mal irgendwie zusammengeschrieben und dann wird das eingepasst und ich saß da gestern, hatte das geschrieben und da merkst du, wie tief mich dieses Thema Mainz 05 und Bo Henriksen beschäftigt. Ich saß da und war so, wenn der Bo wieder mal nicht wechselt und was mache ich dann, werd ich Fan von Wien Wiesbaden? Ja, das passt, mache ich. Passt. Und dann habe ich es irgendwie nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und dann musste ich es einfach verbrechen heute.
Oh Mann. Ah du, ich finde es eigentlich geil. Also ich finde es schön, dass es ein kreatives Outlet ist. Auch wenn ich jetzt weiß, warum ich gestern nicht mit dir telefonieren durfte. Ihr müsst euch dazu sagen, manchmal rede ich einfach gerne mit dem Jan und reflektiere auch nochmal das Spiel. Und dann sagt der Jan, ist es dringend? Ich will nicht über Fußball reden. Und währenddessen macht er das.
Nein, das habe ich heute gemacht.
Ah ja, gut.
Ich hab zum Stressabbau Musik geschrieben und dann... Ja, okay. Das heute dann aufgenommen.
Ich hab am Samstag wirklich so einen Zyklus der Wut einmal durchlaufen, damit ich danach tiefenentspannt Gnocchi mit Pfifferlingen kochen konnte zu Hause, weil ich einfach wirklich, ich habe keine andere Chance gesehen, als am Samstag nach dem Spiel meiner Wut freien Lauf zu lassen, damit ich den Rest der Woche damit nichts mehr zu tun habe.
Was war denn deine emotionale Verfasstheit, Bene?
Boah, also ich weiß auch nicht, ich war irgendwie kurz vor aufgewühlt irgendwie, also ich war tatsächlich relativ emotionalisiert, auch nach dem Spiel, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass wir so gut spielen und irgendwie, ich meine, du hast danach gekocht, ich war noch auf der wilden Suche nach Bratwürsten, weil meine Freunde spontan sich entschieden haben, dass sie grillen wollen.
Auf der wilden Wurstjagd.
Wirklich, wir waren dann in Oberolm, da gibt es so ein 24/7 Hofladen-Ding, mega geil übrigens, kann ich nur empfehlen. Ja, aber ich habe erstmal 15 Leute angerufen, ob sie noch irgendwelche Würste eingefroren haben, weil ich musste irgendwie was machen mit mir selbst, ich musste was tun und ich weiß nicht, wenn du sagst, du warst ein bisschen wütend und du hast eine schlechte Stimmung nach dem Spiel gehabt, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, für mich war das gar nicht mal so beschissen.
Naja, also das Ding war einfach, ich war gebrochen. Ich war emotional gebrochen. Weil ich
das Leben
wirklich.
Hat mich hart gemacht.
Nee, es, also ich, und dann wusste ich wirklich nicht mehr, wohin mit mir. Nochmal vielen Dank, Lotzi, dass du mir ein Taschentuch angeboten hast, weil die stand zu befürchten, dass ich einfach weine unterm A-Block, weil ich wirklich, aber wirklich aus Wut und aus Verzweiflung, ich war so sauer.
Ich frage mich ja tatsächlich gerade eher, ob das Gegentor von Werder Bremen überhaupt als wurstig durchgehen darf, seit es diese EU-Richtlinie gibt. Ist das wurstig? Darf das so heißen? Ich weiß es nicht.
Nur weil die Wiesnhof als Sponsor haben.
Ja. Oh, also ich war tatsächlich stinksauer. Ich war so sauer, dass ich stumm war. Und vielleicht auch dankenswerterweise musste ich so nötig auf Toilette, dass ich keinen Platz hatte, meiner Wut freien Lauf zu lassen. Du
hast den Bartdruck gehabt.
Ohne Scheiß. Und dann musste ich wollte unterm A-Block gehen, dann war die Schlange hinten raus quasi, da haben sich schon wieder die Bierschlange und die Toilettenschlange sind ineinander übergelaufen. Also bin ich rüber auf die andere Seite, auf die Gegengerade gerannt und hab da freies Klo direkt erwischt, zack, rein und war happy. Boah, aber ich war wirklich sauer, weil, und ich glaube, damit können wir auch direkt rein, weil der Bene auch schon gesagt hat, dir ging es gar nicht so schlecht und eigentlich war das ja ganz gut von der Leistung her und das haben ja eigentlich alle anderen auch gesagt, aber es hat sich halt angefühlt wie eine Niederlage, obwohl es 1-1 ausgegangen ist. Aber warum ich mich so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe, liegt daran, dass es absolut vermeidbar gewesen wäre. Und das regt mich auf.
Ja, und das war das. Also das Ding ist, ich kann mich ins Stadion stellen und mir eine Niederlage angucken und nicht so sauer sein wie am Samstag. Das ist überhaupt kein Thema. Das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel, war ich dann einfach nur genervt. Ist okay, passiert. Was ich aber wirklich, und das habe ich dann am Samstag gemerkt, was ich emotional gerade nicht mehr aushalten kann, ist, dass mir wirklich Hoffnung über 60 Minuten gemacht wird und am Ende ist es dasselbe wie sonst auch. Ich meine, gut, wir haben einen Punkt mitgenommen und wir sind in Führung gegangen zum ersten Mal in der Saison. Aber das hat bei mir schon wieder dafür gesorgt, dass ich so emotionalisiert und euphorisiert war, dass natürlich der Dopaminabfall beim Gegentor so hoch war, dass ich da nicht mehr rauskam.
Lass uns das einmal zusammenfassen. Das heißt, wir können Rückstände nicht aufholen und Führungen nicht halten. Top.
Ja, ist doch super. Ist doch die beste Voraussetzung, um in der Saison zu bestehen.
Ja, aber komm, lass uns jetzt einmal konstruktiv werden. Und lass uns wirklich mal in die Analyse reingehen. War Bremen ein Schritt nach vorne? Und ich finde, wir müssen uns dafür an der Person Bo Henriksen ein klein wenig abarbeiten, in Anführungszeichen. Lass uns doch einmal gucken, lass uns das DFB-Pokalspiel Stuttgart noch mit reinnehmen, was so ein bisschen die taktische Entwicklung war. Denn gegen Stuttgart hatte es eine große Veränderung gegeben, weil Leonard Maloney auf einmal in der Innenverteidigung stand. Und ich sag mal so, wir haben ja auch schon ein bisschen wild geraten und vermutet, was so geht. Das stand nicht auf unserer To-Do-Liste.
Aber ich fand's sinnig. Also, dass er zentral in der Innenverteidigung spielt. Ich meine, er kommt aus dem zentralen Mittelfeld, er kennt die Räume und er sieht die Räume und er kann sie offensichtlich auch bespielen. Es war für mich keine Entscheidung, die total far off war. Und ich fand auch die Leistung im Pokalspiel, auch wenn es einfach ein Kackspiel war, habe ich mir gedacht, das ist eine Option, die ist was Neues, die bietet Perspektive und die kann man nochmal fahren. Und das ist ja gegen Bremen auch passiert und das fand ich auch gerecht.
Und ich finde, wenn wir auch so ein bisschen in die Vergangenheit gucken bei uns, ist ja tatsächlich jetzt nicht auch im Kader das erste Mal, dass ein defensiver Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung gezogen wird. Und dann habe ich, wenn wir auf das Bremen-Spiel gucken, wo dann ja Lee auf der Mittelstürmerposition gespielt hat und hinterher dann gesagt wurde, dass Lee selbst das dem Trainer vorher gesagt hätte, kam mir der Gedanke, fuck, Lenny Maloney hat früher bei Heidenheim auch schon Innenverteidiger gespielt, immer mal wieder. Was ist denn, wenn jetzt auf einmal die ganzen Spieler zu ihm hingehen und sagen, übrigens, Trainer, ich kann auch noch die Position spielen?
Ich finde das gar nicht so abwegig, weil Henriksen ja schon die ganze Zeit und damit uns ja auch im Abstiegskampf gerettet hat, den Ansatz fährt zu sagen, Eigenverantwortung. Die Jungs sollen integriert werden. Sie sollen selbst was zu Trainingseinheiten sagen. Sie sollen dazu sagen, wann, wie, was intensiv und auch positionsgetreu oder nicht positionsgetreu oder wie sehen sie bestimmte Aspekte taktisch etc. pp. Und du hattest die ganze Zeit das Gefühl, dass die Mannschaft sehr mit sich beschäftigt war und jetzt hat die Mannschaft probiert, aus sich heraus Lösungen zu finden. Das kann man gut finden und es spricht absolut dafür, wie intakt diese Mannschaft ist oder es spräche dafür, Bei Lee wissen wir es, bei Lenny wissen wir es nicht. Und Lee hatten wir, ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren auf der To-Do-Liste oder auch schon unter Svensson auf der To-Do-Liste, dass man ihn eher in die Spitze stellen könnte und nicht so sehr in den Halbraum. Er hat letzte Saison halt sehr von Johnny profitiert, in dieser Saison nicht. Und letzte Saison ist er mitgesurft in dieser Welle, aber war auch da schon nicht großartig überzeugend. Und das fiel jetzt halt schwer ins Gewicht. Aber dass die Mannschaft so intakt ist, finde ich, ist mal ein großes Plus auf Henriksens Seite. Ich hätte mir aber von ihm gewünscht, dass diese Impulse vielleicht auch von ihm kommen. Dass man sagt, hör mal, Jesung, wie sieht's bei dir aus? Vorne im Sturm. Geht das? Ich dachte mir, wie schaut's aus?
Ich hätte sogar viel eher gesagt, ich meine, im Grunde gebe ich dir recht, eigentlich muss das vom Trainerteam kommen. Die Trainer müssen wissen, welche Positionen haben Spieler im Kader schon mal gespielt? Wie kann ich die aufstellen? Natürlich kannst du die Spieler bei dir auf einer anderen Position sehen, aber was sie für eine Fähigkeit haben, wo sie vielleicht noch ins System passen können, vielleicht auch auf eine gewisse unkonventionelle Art und Weise, das vermisse ich eigentlich tatsächlich bis auf wenige Leute in den Aufstellungen komplett.
Thema Stärken kennen, ne? Also einfach mal die Stärken der Spieler kennen.
Ja, und der im Prinzip ist ja das, was die Konsequenz dann daraus entsteht, das, was wir ja schon seit Wochen fordern, nämlich dass Hollerbach nach außen rückt, weil Lee jetzt zentral spielt. Und stell mir das wirklich so im Kopf vorgestellt. Jisung Lee, so ein Kerl wie er ist, bereitet da so eine richtige PowerPoint-Präsentation vor, ja, mit allen Best-Offs, die du auf YouTube finden kannst.
Holstein-Kiel-Zeit.
Ich wollte gerade sagen, so, Trainer, wir müssen mal reden. Und Henriksen sagt nur so, ja, komm, mach. Und guckt sich kein einziges Leid davon an. Und Jisung Lee macht es nur, damit Benedikt Hollerbach hinterher sagen kann, ich habe ja gesagt, ich muss anders eingesetzt werden. So total mannschaftsdienlich und konstruktiv aus seinem Ansatz heraus.
Ich stelle mir das ja tatsächlich eher vor wie so eine koreanische Castingshow. Weißt du, diese PowerPoint-Präsentation, bunt, flashy und am besten auch einfach auf Koreanisch. So, und der Bo, der dann einfach sagt, ja, finde ich geil. Die gefällt mir.
Bisschen K-Pop eingebaut, was genau. Getanzt. Zack, zack, da ist die Laube.
Das ist unsere offensive Boygroup, die sind dann alle da aufgetreten.
Also der Bo macht das halt so, der setzt die Leute nur dann ein, wenn sie es selbst vorschlagen, wenn die Präsentation stimmt. Das muss man dazu wissen. Nur dann ist auch die Überzeugung dahinter. Du musst bereit sein, dich selbst zu erniedrigen. Ja, du musst bereit sein, etwas aufzugeben. Du musst etwas von dir opfern. Und dann sagt sich der Bo, dann traust du dir auch zu, Fehler auf der Position zu machen.
Es ist einfach ein bisschen absurd. Und wenn wir nochmal ein Spiel zurückgucken, dann haben wir gegen Stuttgart im Bundesligaspiel das erste Mal die Situation gehabt, dass Wittmer links gespielt hat und im Wehne rechts. Also eigentlich hatten wir jetzt in jedem Spiel in der letzten Woche eine Position, wo es so eine Progression gab. Zuerst waren es die Außenverteidiger, dann war es die Innenverteidigerposition, jetzt war es im Sturm. Am Ende kann man schon sagen, es wird zwar nicht an den großen Baustellen und vor allem auch gleichzeitig gearbeitet, aber es wird geguckt, okay, wir versuchen eine Sache zu verändern und gucken mal, funktioniert das jetzt? Ist das besser? Finden wir das so gut? Weil tatsächlich muss man ja sagen, Bremen hat nicht oft aufs Tor geschossen. Also die Abwehr, die vorher das erste Mal zusammengespielt hat in dieser Voraussetzung in Stuttgart im Pokal und da meiner Meinung nach auch schon okay gespielt hat, die hat das jetzt nochmal ein bisschen besser gemacht.
Ja, und das Tor, das dann gefallen ist nach einer Ecke, da konnte man wunderbar aus dem R- und aus dem Q-Block heraus sehen, dass Leonard Maloney zu Robin Zentner ging und sagte, Leute, da hinten zwei am zweiten Pfosten, da ist keiner. Und Robin schickte ihn raus. Geh da hin. Und Leonard Maloney war so, wieso soll ich jetzt da hin? Aber dann ist doch im Zentrum und du hast gesehen, er war ernstlich verwirrt in diesem Moment, weil die Zuordnung insgesamt nicht gepasst hat. Und da hast du auch gemerkt, dass in der Mannschaft keiner gesagt hat, so und so und so und so. Da hat keiner tatsächlich dirigiert hinten. Hm. Was bei mir dann den Punkt aufgebracht hat, Standards, und gerade defensive Standards, sind extrem gut zu choreografieren, extrem gut zu trainieren. Und wie kann ich denn dann einen Innenverteidiger reinwerfen, der in der Situation offensichtlich nicht weiß, was soll ich denn jetzt machen und der Torwart offensichtlich auch nicht genau weiß, was soll ich machen und daraus dann das Tor fällt?
Ich find's vollkommen absurd. Vor allem, wenn man tatsächlich auch mal an den Beginn der Saison guckt, wir haben so viele choreografierte Standards gegen uns bekommen. Wo ich auch dachte, das ist in den letzten Saisons nicht so krass passiert, dass wir diese Robin wird abgedrängt und deswegen kann der Gegner frei reinköpfen, Tore bekommen haben. Und da denke ich mir so, das ist was, da müssen wir richtig krass dran arbeiten.
Da habe ich mich auch über Robin tatsächlich gewundert. Da gab es auch die Situation, fault Robin da jetzt gerade Führig oder fault Führig gerade Robin? Und es war ein Foul eigentlich von Robin Zentner.
Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, wie er sich da hinterher beschwert hat, dass da überhaupt irgendwas gab für uns. Junge, war das Glück.
Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, tatsächlich jetzt mal aus Schiedsrichterperspektive, weil du es gerade ansprichst, im Gewissen, der Fünfer ist kein Schutzraum. Mal kurz, um diesen Mythos wegzunehmen. Jo. Das ist kein Torwartschutzraum. Aber dass du den Torhüter so krass bedrängen darfst, finde ich problematisch auf eine gewisse Art und Weise. Da musst du, ich finde, da muss die Pfeife sehr, sehr locker sitzen, ehrlicherweise, weil du als Torwart keine andere Möglichkeit hast, jemanden wegzuschubsen oder wie auch immer, um dir Platz zu machen. Andererseits bindest du dadurch einen Innenverteidiger. Trotzdem merkst du, das Trainerteam stellt die Mannschaft seit Wochen nicht perfekt auf Standards ein. Und dass du dann ein Spiel gegen Stuttgart durch einen Standard mal ursächlich verlierst, das, finde ich, geht zum Beispiel zu 100% mit dem Trainerteam und Bo Henriksen nach Hause. Und wenn wir darüber reden, wir probieren etwas aus und wir ziehen wirklich nur die Schräubchen der Mannschaft so ganz sukzessive nach, nur um die komplette Klaviatur nicht zu verstellen, dann muss die Schraube aber auch vernünftig festgezogen werden. Und ein Leonard Maloney darf nicht ahnungslos auf einmal im 16er stehen und sich fragen, what the fuck, was machen wir gerade hier?
Das Thema Standards ist ja eins, was uns einfach die ganze Zeit schon begleitet. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, wo ich wirklich die Geduld verliere. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir Standards nicht verteidigen können. Wir können sie ja auch selber nicht in Erfolg ummünzen. Mhm. Also da wird einfach in einer Abteilung, sorry, aber komplett gepennt. Und das ist, also da finde ich auch keine beschönigenden Worte mehr für.
Offensiv wie defensiv übrigens.
Ja, genau. Und wir haben Ende letzter Saison, als wir das erste Tor nach einem Standard gemacht haben, ich weiß nicht, war es 28. Spieltag oder so.
Dominic Kor, das war so ein gelubbertes Ding, würde der Bene jetzt sagen.
Ja, und da haben wir schon gesagt, so, oh, das ist schon, also eigentlich hat das Trainerteam ja da einen Fokus drauf. Ich meine, Mikkel Jespersen ist es, der da besonderen Fokus auf den auf die Standards hat. Und wenn ihr euch dran erinnert, damals sind die Spieler extra zu Mikkel hingerannt, haben ihn gefeiert, weil auch dieses aufgestaute Erfolgserlebnis so ein bisschen hat auf sich warten lassen. Und weil das natürlich ein gewisser Dosenöffner ist. Leider hat dieses Dosenöffner-Ding irgendwie nicht so richtig gut geklappt. Und das ist alles rausgeplöppt. Und jetzt ist halt überhaupt kein Zug mehr drin. Und also ich finde das wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe oder ob ich das einfach nur immer privat zu allen Leuten sage. Ich finde es wirklich bedenklich, wie wir dieses einfache Mittel erstens zum Verteidigen, um Gegentore zu verhindern, aber auch, um sich in einer Situation, wo es vielleicht spielerisch nach vorne nicht gut funktioniert, mit einfachen Toren zu behelfen, womit man auch ein Spiel mal drehen kann, finde ich wirklich bedenklich, dass man es nicht schafft, sich dieses Mittels zu bedienen.
Und das spielt auch so ein bisschen, weil wir gerade über Leonard Maloney gesprochen haben, auf so einen Punkt, an den ich mit euch besprechen möchte, das ist Integrationsfähigkeit. Wir haben Leonard Maloney, aber auch ein Nardin bereits länger. Also seit einem halben Jahr sind die bei uns und maximal sporadisch eingesetzt worden. Und selbst wenn sie Leistung bringen, wurden sie eher nicht eingesetzt. Und wenn sie dann spielen und Fehler machen, was ich absolut verständlich finde, weil du hast keine Spielpraxis, dann wirken sie nicht zu 100% richtig integriert teilweise, wie jetzt Maloney eben bei den Standards. Also für mich ist dieser Punkt, dass es auch für Spieler abseits der Stammelf unfassbar schwierig zu sein scheint, in diese erste Elf hineinzukommen.
Und das ist ja was wir eigentlich letzte Saison so positiv hervorgehoben haben, dass es Spieler gibt, die sich offensichtlich übers Training für die Startelf empfehlen, ihre Einsätze bekommen, Leistung bestätigen und wiederholt aufgestellt werden. Ne? Wir hatten es zum Beispiel mit Stefan Bell letzte Saison in der Hinrunde, dass er einfach mit einer neuen Leistung sich selber bestätigen konnte und dann hat er gespielt. Aber gerade bei Nardin und bei Maloney war ja wirklich im Winter ein großes Fragezeichen und sagt, sie kommen, aber die Perspektive war eigentlich, die sind für den Sommer. Und dann fragst du dich schon, wenn du die doch hast, warum kannst du die nicht einsetzen?
Oder warum integrierst du die nicht vorher, um eben nicht so lange zu brauchen, um auf solche Ideen zu kommen.
Ich finde, vor allem, wenn wir jetzt mal auf die Zugänge diese Saison gucken, Hollerbach und gerade auch Böwing, eigentlich, also gerade bei Böwing, denke ich mir, ist es ein super krasses Zeichen, dass du so jemanden holst, der relativ schon in Europa gehypt wurde, als auf jeden Fall Nachwuchstalent, auch bei der UEM gespielt hat, und gerade mit was ich glaube Sturm Graz die österreichische Liga zerschossen hat, und dann holst du den und dann setzt ihn erstmal auf die Bank und lässt ihn einfach versauern und dann kommt er rein, spielt ganz okay und wird erstmal wieder zwei Wochen versauern lassen. Ich finde das ein absolut schlechtes Zeichen für kommende Spieler, die du irgendwann verpflichten möchtest, wenn jeder Spieler erstmal da durch die Traufe durch muss und 3, 4, 5 Monate und auf der Bank sitzen, bevor er richtig ran darf.
Es ist natürlich die Frage, ob das nicht dieses Grundwerte-Einimpfen ist, was wir bei Mainz 05 kennen. Andererseits denke ich mir, es sind halt wirklich Basiswerte im Fußball. Und wenn du die zeigst, dann spielst du in der Regel auch. Böwing fasse ich tatsächlich unter dem Punkt zusammen, spielintelligente Spieler bei Mainz 05. Egal, ob das Bojan Krikic war unter Schmidt, egal, ob das Phil Genie unter Svensson war, wir könnten diese Liste ewig verlängern. Es sind halt vom Charakter häufig einfach andere Spielertypen und ich habe das Gefühl, weil wir über Integrationsfähigkeit reden, für diese Art Charakter ist dann irgendwie doch kein Platz. Und dann hast du am Ende Böwing nur geholt, damit der HSV ihn nicht bekommt? Also das ist ja irgendwie ein bisschen schizophren. Und anstatt den Leuten dann Einsätze zu geben, und er hat immerhin 74 Minuten gegen Leipzig bekommen und die waren in Ordnung und vor allen Dingen besser als alles, was wir zu dem Zeitpunkt von Lee gesehen haben, ich finde es dann umso verrückter, wenn diese Spieler öffentlich angezählt werden.
Also zu Böwing möchte ich auch noch sagen, wir sind jetzt erstmalig bei Mainz 05 meiner Meinung nach in der Position, wo solche Spieler auf eine Mannschaft treffen, in der sie auch sehr gut funktionieren können. Also wann gerade auch in der ersten Halbzeit gegen Bremen hast du einfach gesehen, da ist Platz für spielintelligente Spieler, weil wir den Ball flach hinten raus auch vors Tor bringen können. Und dann kannst du solche Spieler wirklich gut gebrauchen. Die helfen dir, das ist ein Asset. Und ich finde, da hat man sich mit Böwing auch einfach sinnvoll verstärkt. Das Problem an der Nummer halt, und das ist ja das, worauf du ansprichst, das hilft dir überhaupt nicht, als Coach in der PK zu sagen, die Leistung lässt sich nicht damit erklären, dass wir irgendwie die Formation falsch gewählt hätten. Ne? Also es ist offensichtlich kein taktisches Problem, sondern es wäre ein Mindset-Problem. Es ist ein Kopfproblem. Und dann stellst du dich als Coach hin auf einer PK und wirst nach Spielern gefragt, warum die nicht im Kader sind. Und dir fällt nichts Besseres ein, als die unter den Bus zu werfen und zu sagen, die sind zu schlecht. Als guter Trainer, als Menschenführer, als jemand, der wirklich auch Wert darauf legt, Leute zu motivieren und zu sagen, mir ist wichtig, dass wir hier gemeinsam an der Sache arbeiten und dass der Spaß daran auf dem Spielfeld nicht zu kurz kommt, weil das ist das, wo wir wirklich glänzen. Da musst du
alle
doch
sollen spielen wie Fünfjährige, ne?
Ja, da musst du doch in der Lage sein zu verstehen, dass jemanden öffentlich so anzuzählen überhaupt nicht hilft.
Ja, vor allen Dingen, weil das ein Spieler ist, jetzt sprichst du konkret über Maxim Leitsch, aber es hat auch William Böwing getroffen, die für die momentane Situation auf dem Platz überhaupt nichts können. Wir können ja gerne darüber reden, ob Maxim Leitsch der richtige Spieler für Mainz 05 ist, wie lange man das Thema noch weiterziehen möchte. Das ist eine komplett andere Diskussion, ja. Aber ihn so öffentlich unter den Bus zu werfen, ich finde, das ist genau die richtige Formulierung, ihn so bloßzustellen, das passt überhaupt nicht, wenn du dir anguckst, welche Leistung momentan viele Stammspieler bringen. Und du hast es perfekt gesagt. Du hast eigentlich ein festes Gerüst gehabt nach der Saison. Ein Nadim Amiri ist geblieben. Du hast mit Nelson Weiper direkt den nächsten hinten dran gehabt. Stefan Bell war auch noch hinten dran, unten in der Verteidigung. Das heißt, du hattest in allen Mannschaftsteilen Stammkräfte. Du hattest Cassie auf Außen, du hast Mvene auf Außen. Und drumherum konntest du ergänzen, punktuell verstärken. Und es ist dir dann nicht gelungen. Und dann frage ich mich halt, wie kann das sein? Und wenn du sagst, ah, es ist ein Kopfproblem und Henriksen möchte mehr diesen, ich sag mal, Selbstverantwortungs-Coaching-Stil vollbringen, dann frage ich mich, wenn du etwas weiterentwickeln willst, überfrachtest du deine Spieler nicht in dem Moment, weil das eben nicht Teil ihres eigentlichen Aufgabenprofils ist, den Fußball von Mainz 05 weiterzuentwickeln, für sich vielleicht noch selbst neue Positionen zu finden, ist das nicht eigentlich qua deiner Jobbeschreibung das Aufgabenprofil in der Sommerpause?
Ja, ich find's am Ende, das sagst du schon ganz gut, warum schaffen wir es nicht, Spieler zu finden, die dieses Mindset eben schon haben? Oder die, wo du sagst, okay, die sind mindsetmäßig schon so, dass sie dir auch direkt helfen können. Einfach mal, um den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich ist es, ich gehe schon mit, das ist für viele Spieler wahrscheinlich eine krasse Umstellung, wenn du einen Trainer hast, der halt so fokussiert auf dieses Mentale ist und der sagt, okay, wenn wir halt alle im Gleichschritt mental nach vorne gehen, reißen wir halt Bäume aus. Und das haben wir auch regelmäßig gemacht. Und das kriegen wir hin. Aber ich sag mal so, es ist schon bezeichnend, wenn ich mir die Transfers angucke in den letzten Jahren, und das war übrigens auch schon vor Henriksen so. wie oft wir es schaffen, dass Spieler, die wir verpflichten, entweder gar nicht reinfinden oder extrem lange brauchen, um anzukommen. Und da ist Nadim Amiri oder jetzt auch vielleicht ein Dominic Kor. Das sind die absoluten Ausnahmen.
Danny da Costa auch in diesem Kontext.
Ja, und Sano natürlich im Grunde auch, der reingeschmissen wurde. Aber ihr versteht den Punkt.
Absolut. Und da ist Phil Genie nur einer von vielen tatsächlich. Aber mich wundert das so ein bisschen. Wenn du doch weißt, was kreative Spieler brauchen, dann erinnere ich mich daran zurück, wie er mit Brian Gruder umgegangen ist.
Ja?
Den er eben nicht in so eine Schablone gepresst hat, wie Sievert getan hat und gesagt hat, der Junge braucht seine Freiheiten, die gebe ich ihm auch auf dieser Position. Aber auf der gleichen Position quasi, spiegelverkehrt, kannst du jetzt einem William Boeving diese Freiheiten nicht einräumen? Das sehe ich nicht. Und vor allen Dingen die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, er war immer jemand, der auch wirklich bis zur eigenen Grundlinie mit zurückgegangen ist in der Verteidigung. Dinge, die ich fairerweise von Jae-Sung Lee in dieser Konsequenz noch nie gesehen habe. Und wir reden mal gerade nur über das Defensive. Und dann solche Menschen öffentlich anzuzählen, Stichpunkt Menschenführung. Ich weiß nicht, ob er da was rauskitzeln möchte, motivationstechnisch. Wenn man dann aber gleichzeitig sagt, ja, also bei Bello, den mussten wir jetzt zweimal in der ersten Halbzeit auswechseln, Belastungssteuerungsgründe, dann gibt es doch scheinbar die Möglichkeit, auch anders zu argumentieren.
Und das meine ich halt. Also wenn dein Coaching-Stil darüber geht, dass du sagst, du gibst deinen Spielern Selbstvertrauen und ermächtigst sie, eigene Schritte zu gehen, dann willst du ja eigentlich als Coach die Person sein, die in der Ecke steht, hinter den Spielern, wo der Spieler weiß, der Coach steht hinter mir, der hat meinen Rücken und ich kann aufdrehen, ne? Ich kann Leistung zeigen, aber die Grundlage ist immer, der Trainer steht hinter mir. Und du reißt dir mit solchen Aussagen, finde ich, genau das Konzept ein, weil das Einzige, was ich von Henriksen sehe, was dafür spricht, dass er sagt, ich bin der Coach, ich stehe hinter dir, das ist eine Startelf-Nominierung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das, woran das ganze Problem gerade ein bisschen krampft, dass Henriksen sagt, das Vertrauen in meine Spieler zeige ich über die Startaufstellung.
Ist es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Mainz 05?
Definitiv.
Also eigentlich auch schon in der Vorbereitung, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso.
Und da ist ja dann auch keine Motivation von der Bank zu sagen, also ne, du hast einfach sehr wenig Chancen, wenn du mal auf der Bank sitzt, reinzukommen, auch zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch nicht gelaufen ist, mit Leistung zu überzeugen und dich eventuell fürs nächste Spiel zu empfehlen. Bedeutet aber auch, wenn der Coach sein Vertrauen nur über die Startelf ausspricht, wie komme ich denn als Auswechselspieler an den Punkt, dass ich sage, ich muss mit voller Motivation da jetzt reingehen?
So, pass auf, und jetzt kommt direkt der nächste Punkt. Wenn wir jetzt mal gerade auf das Bremen-Spiel gucken, wo du die Auswechslung ansprichst, was ist denn passiert? Es wurde einmal früh gewechselt, dann ganz lange nicht und dann stand auf einmal Stefan Bell da. Und in meiner Welt ist das absolut hasenfüßig, da einen Innenverteidiger einzuwechseln, weil unsere Abwehr eigentlich gut funktioniert hat. Und dann hinzugehen und dieses Zeichen zu senden und dass du eben nicht mehr nach vorne gehen willst und kein Boeving oder Nordin oder wer was auch immer aufstellst, das ist für mich das fatale Signal an die Spieler nämlich.
Ich finde es aus zwei Punkten heraus kritisch. Das, was du genannt hast, einmal das Psychologische für die Bank und für die Auswechselspieler und das andere, ich sehe das taktisch extrem kritisch. Wenn wir aufs Bremen-Spiel gucken, sagen selbst alle Verantwortlichen bei Mainz 05 starke 60 Minuten oder 70 Minuten, aber ab der 60. wurde es schwierig. Warum wurde es schwierig? Es wurde schwierig, und das ist keine Negativkritik, weil Jae-Sung Lee platt war. Jae-Sung Lee hat unfassbar viel gearbeitet, hat quasi eine falsche 9 gespielt, unheimlich viel verschoben, ist auch unheimlich viel mit zurückgekommen, hat probiert Bälle festzumachen, hat wunderbar abgelegt, hat gut kombiniert mit Hollerbach, top Leistung. Und dann war der platt, vollkommen okay. Aber das hat halt dazu geführt, dass du keine Entlastung mehr bekommen hast und Bremen hat dich immer tiefer reingeschoben. Und spätestens ab der 64. Minute und der Chance von Jimma war eigentlich klar, scheiße, Steffens hat das nämlich draußen gesehen, der Trainer von Werder Bremen, und hat sofort reagiert. Und anstatt dann für Entlastung zu sorgen, weil, und das ist jetzt leider ganz einfache Mathematik, die Wahrscheinlichkeit, dass vor meinem Tor ein Gegentor fällt, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich kein Gegentor fange, wenn der Ball beim Gegner ist, also vor deren Tor, ist ungleich höher. Das heißt, ich bin immer weiter hinten reingerutscht und du sagst, dann steht da Stefan Bell und du denkst dir, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ihr wollt euch jetzt einfach einigeln, einfach alles raus und keine Entlastung mehr, nicht noch vielleicht einen Lucky Punch setzen, weil das konnte überhaupt nicht mehr funktionieren. Und genau in diesen Moment hinein fällt das 1-1. Und es fällt deswegen, und jetzt kannst du die Situation mehrfach angucken, es ist ein unwahrscheinliches Tor, alles geschenkt, aber warum fällt es? Weil die Halbfeldflanke geschlagen werden kann, weil Lee nicht mehr draufschiebt, weil der platt ist, da ging gar nichts mehr. Der konnte diese Flanke nicht mehr verhindern. Dann stellen sich Danny da Costa und Hanko Olsen in der Abstimmung ein bisschen dämlich an. Robin sieht auch nicht brillant aus, was das Positionsspiel aussieht. Alles geschenkt, der Treffer ist trotzdem unwahrscheinlich. Aber die Flanke konnte nicht verhindert werden, weil Lee schon platt war. Und das hättest du viel, viel früher erkennen müssen. Und dann kommen wir wieder zum Punkt Eigenverantwortlichkeit. Es kann nicht alleine die Aufgabe der Spieler sein, zu sagen, hör mal Trainer, bin übrigens platt, ich müsste jetzt mal raus. Das geht nicht. So weit kann Eigenverantwortung nicht gehen, da braucht es klare Grenzen.
Und deswegen finde ich es wichtig, sich auch nochmal beim Bremen-Spiel genau anzugucken, wie wir in Führung gegangen sind. Zu gucken, was hat diese erste Halbzeit so gut gemacht? Weil es ist genau das, was du sagst. Wir waren mutig, wir waren offensiv, wir sind vorne draufgegangen, wir haben Bremen gestresst. Wir waren so unfassbar selten vor unserem eigenen Tor mit dem Ball. Die Bremer hatten keine Entlastung. Wir hatten zwar, glaube ich, wir haben irgendwann in der 30. Minute geguckt, relativ ausgeglichene Ballverteilung, 50-50. Aber der Ballbesitz war einfach vermehrt in der Bremer Hälfte. Und du hast wirklich, wir haben
ganz andere
Wochenlang
Qualität auch.
Haben wir uns diese hohen Bälle angeguckt, ins Aus oder zum Gegner, wie auch immer. Aber das hat mit dieser Umstellung von Hollerbach nach außen und Lee in die Mitte, hattest du Ballzirkulationen, du hattest Doppelpässe, du hast Bremen einfach vor neue Aufgaben gestellt und deswegen war es dann nur konsequent und das ist eigentlich auch, dieses Bild fasst es für mich perfekt zusammen, diese erste Halbzeit. Silvan gibt nicht auf. Beim 1-0. Der gibt einfach, der sieht, der geht quasi, der schießt drauf, sieht, der Ball könnte fast aus, der Ball geht quasi aus, sieht, der ist nicht drauf und geht nochmal drauf und dann fällt das 1-0. Und wenn du dann im Hintergrund siehst, wie Jason Lee die Arme hochreißt und wie Sille einfach nur den Finger hebt und sagt so, Leute, heute geht was, dann merkst du einfach, was ist der Fußball, der uns wirklich erfolgreich macht? Das.
Naja, es ist auch deswegen erfolgreich und weil du Silvan jetzt gerade ansprichst, weil Silvan auf einmal invers spielen kann. Der kann zum Tor ziehen und kann auch zum Abschluss kommen. Auf der anderen Seite hätte er dieses Tor so nicht schießen können, ehrlicherweise. Oder mit einem schwächeren Fuß und es wäre wesentlich, ich sag mal, unnatürlicher gewesen. Also hier hat Henriksen tatsächlich mal nach Stärke der Spieler, nach Präferenz der Spieler aufgestellt. Trotzdem erschließt sich einem dann nicht, warum ein Nadin überhaupt keine Perspektive hat beispielsweise.
Vor allem im Kontext, wir haben eben jetzt schon ein bisschen gesagt, die Offensive hat besser funktioniert, auch weil Hollerbach sehr viel besser funktioniert hat, um das mal ganz explizit so anzusprechen. Wir haben jetzt gerade Lee angesprochen, an dem das quasi aufgehängt war, aber Hollerbach funktioniert sehr viel besser. Das sehen wir unter anderem auch an der Vorlage, die er gegeben hat. Das sehen wir an den Sprints, die er gemacht hat, wo er Verteidiger aussteigen lässt. Das hat er, glaube ich, in dieser kompletten Saison noch kein einziges Mal hinbekommen.
Er ist ins Tempo gekommen.
Genau.
Der wirkt dann langsam auf der zentralen Position, weil das einfach eine Position ist, die ihm überhaupt nicht liegt und weil er halt immer wieder nach außen kippt.
Genau, und wenn ich mir dann überlege, wie gut das funktionieren kann. Wir haben jetzt nicht ultra viele richtig gute Torchancen gehabt, aber wir hatten tatsächlich ja auch diesen einen Standard, wo Lenny Maloney fast den Ball ins Tor bringt und gerade noch so von Amos Pieper, der auf der Linie geklärt werden kann nach einer Ecke. Dann ich mir so, es ärgert mich tatsächlich, dass dann trotzdem, dass unser Offensivspiel sehr viel besser war, dass wir es dann halt hinten raus so einfach herschenken. Natürlich, wir können auch das zweite Ding machen, dann ist es sehr wahrscheinlich safe, dann kriegt Bremen gar nichts mehr auf die Ketten. Aber ich finde, gerade in dieser Situation, wo wir das 1-0 haben, um nochmal den Bogen zurückzudrehen, müssen wir viel besser von vorne und selbstbestimmt das Spiel zu Ende bringen,
ja,
und uns nicht in die Verantwortung von den Bremern legen, was die auf die Ketten bekommen.
Ob einer hier noch was Magisches macht, das sei mal dahingestellt.
Nee, und da war für mich wirklich der Knackpunkt, die 65. Minute, wo du einfach siehst, die Einwechslung von Bremen funktionieren. Bremen kommt konsequenter nach vorne. Und das ist das, was wir ja bei Henriksen häufig bemängeln. Das Ingame-Coaching funktioniert nicht. Weil was ist denn, du sagst, ne, die einfachste Idee zu sagen, wir kriegen kein Gegentor, ist halt den Gegner gar nicht so nah vor dein Tor zu lassen. Aber es war auch klar, mit Lee funktioniert das nicht. dann stell die Abwehr von Bremen vor eine neue Aufgabe und spiel die langen Bälle, die wir uns die letzte Woche angeguckt haben. Dann bring halt Nelson Viper für Jason Lee, stell den vorne rein und Langholz, er kann Robin machen, was er will, Hauptsache den Ball langschlagen. Und deswegen war das, glaube ich, wirklich für mich der Moment, wo mich das Spiel emotional gebrochen hat, dass du da stehst, es passiert nichts an der Seitenlinie, Bremen wird immer besser, wird immer zwingender und dann kommt Stefan Bell. Und in dem Moment, wo klar ist, das Gegentor fällt, setzt er sich wieder hin und Nelly Viper und Nodda kommen. In ja, der 85.
ist,
Minute.
Und das ist halt auch schon wieder so fucking undankbar, dann in diesen Moment reinzukommen.
100%.
Also jetzt musst du wieder Magie wirken, obwohl du überhaupt keine Spielpraxis hast. Und ich muss ehrlich sagen, Nelson Viper mit Benedikt Hollerbach zusammen im DFB-Pokal war brutal stark. Ja, Stuttgart hat sich nur noch hinten reingestellt. Die haben wieder mit 10-9 gespielt und haben uns trotzdem mit 10-9 geschlagen. Aber am Ende, das, was ich da gesehen habe, das hat mir Hoffnung gemacht. Das hätte ich gerne auch von Anfang an oder zumindest in der zweiten Hälfte dann gegen Werder Bremen gesehen. Wie gut Hollerbach auch mit Viper harmoniert hat, wie viele Bälle und Torschüsse Viper aufgelegt hat, war unglaublich. Und Lee hat, fairerweise, trotz einer starken Leistung, diese Gefahr zu keinem Zeitpunkt wirklich ausgestrahlt. Bis auf einen harmlosen Kopfball kam der nicht in wirkliche Abschlusssituation. Und Nelson Viper hat nicht nur für andere aufgelegt, sondern kam auch noch selbst zu Abschlüssen. Und deswegen verstehe ich dann manchmal nicht diese Prinzipienreiterei von Bo Henriksen, der dann sagt, nö, bevor ich Nelson Viper einwechsel, da bringe ich lieber erstmal den Stefan Bell. Das hat manchmal sowas von, ich habe eine Liste, 1, 2, 3, 4, 5, und je nachdem, welchen Spieler ich brauche, gucke ich vorher, wer ist höher gerankt und dann bringe ich aber zuerst den. Das ist halt ein Denkzettel für denjenigen. Und deswegen hat das sowas von mein Ego über das Spiel. Und das finde ich unfassbar schwer und da stelle ich tatsächlich seine Flexibilität auch so ein bisschen in Frage. Und da kommt das für mich auch zusammen im In-Game-Coaching. In-Game-Coaching. Flexibilität, Integrationsfähigkeit und Weiterentwicklung. Alle drei Sachen müssen gleichzeitig funktionieren. Für sich genommen funktionieren die so lala, aber wenn sie zusammen funktionieren müssen, geht nichts mehr.
Ja, es ärgert mich einfach. Wenn ich drüber nachdenke, gerade weil Hollerbach noch ein bisschen mehr im Tank hatte als Lee zu dem Zeitpunkt, weil in dem Moment, wo Lee nichts mehr offensiv richtig auf die Ketten gebracht hat, war Hollerbach hing auch in der Luft. Und wenn du jetzt Nelly reingebracht hättest, hätte man quasi so die letzte Luft von Hollerbach mitnehmen können und dann für ihn Nordin in der 75., 80., 78. Minute oder sowas bringen können, damit der für die letzte Viertelstunde nochmal ein bisschen was auf die Ketten hat und unser Offensivspiel belebt. Und ich finde, das hätte halt sehr viel insgesamt harmonischer gewirkt. Und wie wir schon sagen die ganze Zeit, es ist einfach ärgerlich in der Gesamtkonzeption, wie dieses Spiel hergegeben wurde. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass man danach halt böse ist.
Ja, gebrochen.
Ja.
Naja, aber das Ding ist doch, und das ist, glaube ich, dann jetzt wirklich der Punkt, der mir dann so bewusst geworden ist, wo ich wirklich sauer war. Gegen Bremen ging wirklich was. Das hat funktioniert, wie wir in der ersten 60 Minuten Fußball gespielt haben. Das war die Mannschaft, die ich letzte Saison gesehen habe. Und wir haben dieses Spiel verloren, weil wir nicht konsequent gewechselt haben. Und da wäre was drin gewesen und wir sind auf dem 17. Tabellenplatz. Wir brauchen wirklich die Punkte und deswegen kann das Signal nicht sein, das 1-0 zu halten, sondern du musst noch ein Tor hinterher schießen. Dann kann Stefan Bell nicht die Lösung sein.
Ja, dass du da das Glück einfach schon wieder strapazierst, das verstehe ich eben nicht. Anstatt im aktiven Handeln zu bleiben. Und das ist das, was der Bene ja auch gerade gesagt hat. Was mich dann aber zu einem Punkt kommt, den ich auch noch gerne mit euch besprechen möchte, wenn wir uns heute so an Henriksen entlang arbeiten und an dem Trainerteam, das ist dann die Kommunikation. Also du hast ja, wir haben es vorhin so ein paar Sachen angesprochen, sie sollen alle sein wie 5-Jährige oder 8-Jährige, die Fußball gespielt haben, sollen sich alle was trauen. Allerdings sollen sich bitte nur die trauen, die auch in der Stammelf sind. Der Rest soll sich bitte nichts trauen, weil sonst spielen sie einfach nicht mehr. Und was natürlich ganz toll ist für Kreativspieler wie Nardin und Böving, wenn sie mal reinkommen. Aber was mich auch seit langer Zeit stört, was jetzt so ein bisschen evident wird, wo wir wieder eine schwierige Phase haben, was man ihm vorher hat durchgehen lassen, das ist sein PK-Verhalten. Und ich fand die Pressekonferenz vor Bremen nicht nur aufgrund der Aussagen gegenüber Maxim Leitsch, sondern auch wegen anderer Sachen komplett für die Füße. Ich verstehe eins nicht. Wie kann man regelmäßig Fakten erfinden? Also wirklich Fakten erfinden im Sinne von XG-Werte beispielsweise. Und ich verstehe dann auch nicht, wie man es durchgehen lassen kann medial. Naja, Hobbystatistiker, keine Ahnung. also Entschuldigung, das ist ein Vollprofi, der weiß ganz genau, was er da sagt. Und dass er dann XG-Werte schönt, das kann ich ihm nicht durchgehen lassen.
Ja, vor allem nach einem Spiel von einem XG-Wert zu sprechen, wo einfach klar ist, da ist ein Elfmeter verwandelt worden. Das ist dann einfach 1,0 XG. Also, oder fast, ich weiß nicht, aber das ist
der, quasi 100.
Ich sag mal, du also redest dann 1, von 1,8 XG und da geht einfach von diesem Wert, geht eigentlich fast alles auf den Elfmeter. Das ist, rechnest du das raus, ist es schlecht? Ist es einfach schlecht? Und dass das einfach so, also dass das ja auch, dass vielleicht im Presseraum keiner sitzt und das hinterfragt. Okay, aber es sind ja nicht die einzigen Personen, die diese Pressekonferenz sehen.
Ich frage mich dann halt so ein bisschen, warum macht er das? Weil er suggeriert ja, er probiert etwas zu rechtfertigen, was ja scheinbar nicht funktioniert, öffentlich. Mhm. Probiert er hier wieder einen Schutzraum für die Spieler zu schaffen? Bisschen weird, wenn er gleichzeitig Spieler, die für nichts können, öffentlich anzählt. Also da verstehe ich seinen Weg nicht zu 100%. Dass der ganz genau weiß, wie die tatsächlichen statistischen Werte sind, das braucht mir keiner erzählen. Ja, aber ich finde das hochgradig irritierend, weil es ist jetzt nicht nur gegen Bremen so gewesen, das war auch schon letzte Saison so und man hat so ein bisschen, drüber hinweg gelächelt, ist ja in Ordnung, wenn es gut läuft. Wenn es aber nicht so gut läuft, fragst du dich, warum tut er das jetzt gerade? Und dann frage ich mich, setzt da irgendwann mal die Selbstreflexion ein und man sagt sich, okay Leute, wir müssen in den Entscheidungsfindungen schneller werden. Da bringt es auch nichts, wenn ich jetzt mal eine falsche Statistik reinwerfe, sondern wir müssen uns ernsthaft hinterfragen.
Ja, es ist, ich finde es einfach eine blöde Sache. Vor allem auch, wenn man sich überlegt, wenn man mal so die ganze Körpersprache und auch wie er Sachen sagt, anguckt, er wirkt tatsächlich ein bisschen dünnhäutig, um das mal so zu sagen. Also ich will jetzt nicht den Vergleich mit Bo Svensson ziehen am Ende, aber als ich diesen Quote gehört habe über Maxim Leitsch, da habe ich tatsächlich doch schon sehr stark an das Ende von der Bo Svensson-Zeit gedacht und dachte so, oh, ob das mal noch so lange in der Form gut geht. Weil wenn du anfängst, dich intern zu zerfleischen und vor allem auch öffentlich, ist das eigentlich kein gutes Zeichen für das Gesamte.
Und auch nach dem Bremen-Spiel gab es wieder ein Zitat, bei dem ich so ein bisschen mit den Ohren geschlackert habe. Wir haben 200 Spiele gemacht, Bremen hat keins gemacht in den vergangenen 2 Wochen. Wo ich mir dachte, also bei aller Liebe, mein lieber Bo, du bist doch derjenige, der hätte wechseln können, der frische Beine auf den Platz hätte bringen können. Wir waren so gut im Spiel drin. Du kannst doch jetzt Werder Bremen nicht vorwerfen, dass sie keine Spiele gemacht haben. Ich finde, das ist eine so patzige Antwort, die so null selbstreflektiert ist, dass ich mich halt wirklich frage, sag mal, setzt du dich auch irgendwann mal zu Hause hin und fragst dich, ob das, wie du gerade kommunizierst, der richtige Weg ist?
Zumal er ja in vergangenen PKs ganz oft auch gesagt hat, wo er von Medienvertretern schon gefragt wurde, warum wechselst du denn nicht früher? Wo er gesagt hat, ja, die anderen Spieler sind halt nicht gut genug.
Ja, oder ich will gewinnen, war damals das Zitat.
Oder ich will gewinnen. Und da denke ich mir halt auch so, okay, da musst du dir schon eins raussuchen. Du kannst nicht beider Meinung sein oder beide Aussagen treffen. Das macht halt keinen Sinn, logisch.
Und das erzeugt einfach unnötig viele Fragezeichen. Also du könntest einfach da klarer kommunizieren und wir wissen alle, dass Bo ein Motivator ist und ja, es gibt Floskeln, die können wir mittlerweile alle nicht mehr hören, aber du kannst deine Spieler auch stark reden, du musst sie nicht runter machen.
Oder den Gegner.
So, ne, du musst auch nicht in Superlative gehen und du musst auch nicht irgendwelche Werte erfinden, weil im Endeffekt ist es ja das, wir haben gegen Bremen 60 Minuten guten Mainz 05 Fußball gesehen. Und das ist das, worauf du dich eigentlich nach so einem Spiel immer zurückbeziehen solltest, in jeder Aussage. Ne? Und da kannst du auch Selbstvertrauen draus schöpfen. Und wir haben einfach, das Universum hat es so gewollt, dass unser Gegner, den wir jetzt am Donnerstag zu Gast in der MEWA Arena haben, gerade quasi genau zeigt, wie man es wirklich überhaupt nicht machen sollte. Die Fiorentina ist einfach in der Serie A in einer wirklich sehr ähnlichen Situation wie Mainz 05. Die haben noch kein Spiel gewonnen. Die haben die schlechteste Saison ihrer Vereinshistorie gerade da. Es wird die sportliche Leitung entlassen. Der Trainer ist angezählt. Da geht's drunter und drüber und die zerfleischen sich selbst. Und wir haben doch eigentlich die Möglichkeit zu sagen, wir sind Mainz 05. Wir haben Erfahrung mit so richtig beschissenen Situationen. Was lernen wir da draus? Wir müssen aus unserer Stärke heraus argumentieren.
Ich finde das, find das vollkommen verrückt. Ich habe gerade tatsächlich genau denselben Gedanken gehabt. Zu Florenz und Mainz, da gibt es tatsächlich so viele Parallelen jetzt nach diesem Spiel. Du hast eben schon angesprochen, beide noch kein Heimspiel übrigens gewonnen. Jeweils ein Unentschieden. Das finde ich eine absolut verrückte Statistik bei 5 Spielen jeweils. Beide Mannschaften sind Vorletzter. Beide Mannschaften haben eine sehr ähnliche Tordifferenz, also 5:9 oder 5:10. Bis hin zu den XG-Werten, die oder Expected Points, wo wir quasi auf Platz 11 sind, Fiorentina auf 12, wobei natürlich die italienische Liga auch 20 Mannschaften hat. Andere statistische Werte, Passwerte, Tore und so weiter, es ist alles so unfassbar vergleichbar. Ich habe gerade mir den Augen gerieben, als ich das erste Mal so gelesen habe. Und da denke ich mir so, aber die haben jetzt nicht dieses krasse, also in Anführungszeichen krasse Erfolgserlebnis gehabt. Ein Spiel im Rücken, wo sie sagen, oh, wir waren hier die bessere Mannschaft. Natürlich, die haben uns die Butter vom Brot genommen. Aber Fiorentina schmeißt ihren Trainer vielleicht raus. Wenn wir jetzt zu Ende gepodcastet haben, vielleicht hat der Owner sich entschieden zu sagen, ja, der Trainer weg.
Wobei der die ganze Zeit abgetaucht ist, kein Mensch weiß, wo dieser Owner ist. Der ist
verschwunden. Also
ja, hat sich abgesetzt nach irgendwo hin.
Mailand.
Ich glaube, in Amerika oder so turnt er irgendwo rum. Aber es ist auch vollkommen unerheblich. Dann hast du den Sportdirektor, der jetzt offensichtlich ja schon weg ist. Und der Verein ist sehr viel mehr im Tumult, hat aber lustigerweise, genauso wie wir, ja auch beide Ligaspiele in der Conference League gewonnen. So, das heißt, da kommt Mannschaft auf Platz 1, spielt gegen Mannschaft auf Platz 4 und eigentlich beide haben eine total beschissene Saison, außer die Conference League. Das heißt, wir können jetzt auch mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Wir haben das Erfolgserlebnis im Rücken, die haben die Nackenschläge die ganze Zeit noch bekommen und wir sind eigentlich im Aufwärtstrend.
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Henriksen einfach klarer kommuniziert, mehr eine Einheit beschwört, nicht nach innen und nach unten tritt, was ich komplett daneben finde, dass wir einfach mal bei uns bleiben, nicht rechtfertigen, dass andere Mannschaften weniger Spieler haben als wir. Das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Ehrlicherweise wollten wir das auch so. Und Nadim Amiri hat es komplett richtig gesagt. Lieber spiele ich alle 3 Tage, als dass ich permanent trainieren muss. Ja, das ist bei allen Fußballern übrigens so. Also von daher, mir wäre wichtig, dass diese wirre Kommunikation von Henriksens Seite ein bisschen aufhört. Und dass wir die Einheit und Stärke mehr in den Vordergrund stellen und dass das nicht nur ich renne vor dem Spiel in die Kurve ist und feuer ein bisschen die Fäuste nach oben ist, sondern dass das auch tatsächlich gelebte Kultur ist. Weil ehrlicherweise, das sehe ich von Henriksen derzeit nicht und das stört mich ganz schön und ich würde mir tatsächlich mehr Selbstreflexion wünschen. Und wenn ich doch gegen Mostar beispielsweise so krass durchrotiert habe, quasi eine Woche später zu behaupten, ah ja, meine Mannschaft hat viel zu viel gespielt, Kollege Barfuß, das kann wirklich nicht sein und vor allen Dingen, wenn der VfB Stuttgart mit 2x10 neuen Spielern gegen dich gespielt hat und 2x gewonnen hat, fahr doch bitte nicht gegen Bremen dann das Argument, wir hätten so viel gespielt. Habe ich wirklich gar kein Verständnis für.
Also ich finde, das Spiel gegen die Fiorentina sollte man wirklich durchaus ernst nehmen, weil bitte. Ich finde, da steckt extrem viel Potenzial für wirklich gute Laune auch drin. Also das ist ja wirklich ein Treppenwitz, dass du sagst, diese beiden Mannschaften sind in ihren jeweiligen Heimligen so scheiße und kriegen so auf die Fresse und kriegen gar kein Erfolgserlebnis, aber ungeschlagen im europäischen Wettbewerb. Das ist ja eigentlich das, was du, das ist ja die Kirsche auf der Torte und nicht das Fundament für deine Stimmung. Aber vielleicht nehmen wir uns das einfach mal und sagen, das ist ein isolierter Wettbewerb, indem wir wirklich erfolgreich sind. Jetzt kommt der Top-Gegner. Ich meine, wir haben auch am Anfang der Saison, als die Auslosung kam, drüber geredet, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Mainz 05 ins Finale kommt und auf wen könnten sie da treffen. Tatsächlich ist ja das eine Finalbegegnung, die relativ realistisch ist. Also nimm's doch einfach als Finale von den Stellschrauben, die du jetzt über die Wochen gedreht hast, von denen wir 60 Minuten Erfolg gesehen haben, und dann schraubst du die auseinander.
So, pass auf. Und wenn wir gewinnen, ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast auch gesagt, wahrscheinlich langt in der Gruppenphase der Conference League langen 8 Punkte zum Weiterkommen in die Zwischenrunde mindestens. Wenn wir jetzt aus 3 Spielen 3 Siege haben, haben wir die 8 Punkte schon geschafft, dann sind wir quasi schon in der nächsten Runde und spielen auch in der, im kommenden Kalenderjahr, im Februar, nochmal Conference League. Und das könnte ja auch einen Push geben für die Spieler. Also das ist ja quasi, wie du schon sagst, die Kirsche auf der Torte. Und am Ende langt es ja vielleicht sogar, dass man sagt, ey, wenn wir dann noch ein Spiel gewinnen, wir haben noch drei, wir müssen vielleicht noch ein Spiel gewinnen und dann gehören wir zu den besten 8 Mannschaften in diesem fucking Turnier. Und dann wärst du sogar, würdest du die Zwischenrunde überspringen und hätten das schon erreicht, was wir von Anfang der Saison schon gefordert haben, dass wir die beste deutsche Mannschaft jemals in der Conference League sind. Das sind die Sachen, die man jetzt aufzeigen muss.
Vor allen Dingen, deswegen ist die Stimmung eben noch nicht gekippt, weil das alle Mensa von außen auch sehen und wir alle Bock auf dieses Spiel gegen Florenz haben. Und ich freue mich schon wieder so sehr Donnerstagabend auf dieses Spiel. Leute, und danach habe ich gute Laune, weil wir das Spiel gewinnen werden, weil wir einfach mal mutig sein werden. Ich kann nicht nur immer Mut von meinen Spielern verlangen, ich muss diesen Mut auch selbst vorleben. Und ich glaube, das ist mein Appell für Henriksen mal wieder gegen Florenz dann jetzt. Mehr Mut, auch in der Aufstellung. Und ob da jetzt ein Jae-Sung Lee in der Spitze steht, ob da ein Nelson Viper in der Spitze steht, ob der eine 40 Minuten spielt und der andere dann die nächsten 40 Minuten, ist mir alles komplett Latte. Nur bitte kein Angsthasending mehr und Stefan Bell an die Seitenlinie stellen, wenn man 1-0 führt. Möchte ich zu Hause so nicht mehr sehen.
Sehr eng, das perfekte sportliche Schlusswort. Ich möchte noch etwas aus Mensa-Perspektive ergänzen. 9 Punkte in der Conference League wären auch ganz geil, dass wir im Februar nicht spielen müssen. Dann können nämlich alle ordentlich Fasnacht feiern. Weil das kann uns ja auch noch ins Haus stehen, dass wir irgendwie an Fasnacht, Donnerstagabend, irgendwo rumturnen müssen. Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf.
Wo bist du, ein Altweiber? Ja, du, ich zieh da in Braga rum.
Ich glaube, ich hätte dann allerdings das perfekte Fastnachtskostüm und Fastnacht auswärts feiern ist auch immer wieder geil und auch in Europa Fastnachts auswärts feiern wäre mal richtig geil. Ich glaube, ich würde mich komplett weiß anziehen und als der verlorene Flock Nummer 1 gehen. Das ist mein Kostüm.
Die 1.
Du musst dir nur so ein Balken an den Kopf kleben. Da bist du schon die 1.
Ich mache mir die Haare so, weißt du? So.
Ah, geil. Perfekt.
So, dann haben wir auch schon das Kostüm geregelt und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir machen jetzt noch ein klein wenig Katzenkuscheln. Oh, die süße Maus.
Wir machen jetzt genau das, was diese kleine Katze da macht. Die hat sich richtig eingeigelt auf ihrer kleinen Leiter und schläft und hat so das eine Pfötchen abgeknapst. Das heißt, wir machen jetzt hier Schluss, sammeln richtig Kräfte und dann geben wir am Donnerstag alles, was geht.
Ab geht's, Donnerstag, 18 Uhr. Ich hab so Bock.
Alla uff. Und deswegen verabschiede ich mich heute ausnahmsweise mal nicht auf Italienisch, sondern sage Männers, Frauen und alle drumherum und mittendrin. Am Donnerstag brennt die Hütte. Alla, bis dann.
Tschüss.
Ab geht's.